Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Ein großes Thema wurde heute wieder einmal gewälzt. Wie geht mehr Diversität im Kulturbetrieb und darüber hinaus? Über neue Lösungsvorschläge vom Kongress Hashtag Zusammen sind wir stärker berichten wir gleich. Und die Gewinner der ARD-Hörspieltage stehen fest. Hauptpreisträger-Hörspiel ist Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Der preisgekrönte Regisseur Noam Brusilowski direkt von der Verleihung.
Der Preis ist im Endeffekt an die Zeugen gewidmet, die im Gerichtssaal gesprochen haben, zum ersten Mal so öffentlich und mutig ihre Geschichten erzählt haben und es in die Welt gebracht haben. Und ja.
Über das Stück und die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner mehr in dieser Stunde. Geschlechtergerechtigkeit ist weltweit rückläufig. Diversity-Trainings bringen kaum etwas. Frauen bekommen selten Start-up-Finanzierung. Und auch im Bühnen-, Kunst- und Filmbereich hat sich gar nicht so viel verändert, was den Anteil von Frauen betrifft. Das waren einige der schlechten Nachrichten eines großen Kongresses, der heute digital zum Thema Geschlechtergerechtigkeit veranstaltet wurde. Unter dem Motto »Zusammen sind wir stärker« hatte der Verein Pro Quote Film die wichtigsten Frauenverbände aus Wirtschaft und Kultur, Pro Quote Organisationen und Politikerinnen zusammengebracht. Es sprachen beispielsweise Jasmin Arababian-Vogel vom Verband Deutsche Unternehmerinnen und Esther Groneborn, Regisseurin und Vorstand von Pro Quote Regie.
Wenn wir Frauen uns zusammentun und alle an einem Strang ziehen, können wir echt viel bewegen.
Zahlen, 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 die lösen etwas aus. Die schaffen Öffentlichkeit und Sichtbarkeit. Das kann man gar nicht leisten ehrenamtlich. Das muss von den Institutionen selber geleistet und veröffentlicht werden. Das sind solche Tools, die unheimlich gut sind, neben der Quote.
Ja, wir bitten die Tonqualität dieser Töne zu entschuldigen. So ist das eben bei digitalen Veranstaltungen auch noch im Jahr 2021. Aber inhaltlich war es sehr spannend. Die ganze Debatte hat meine Kollegin Dorothea Markus verfolgt. Guten Abend.
Guten Abend.
Was waren denn für Sie die wichtigsten Erkenntnisse heute?
Die sind zum Teil da im O-Ton, den wir eben gehört haben, ganz gut zusammengefasst. Also die Vernetzung untereinander, das ist das Große, was da heute passiert ist. Und der Bogen von Bund Deutscher Unternehmerinnen und dem Verein Pro Quote Regie ist ja schon ziemlich groß, finde ich. Und eindrucksvoll ist eigentlich auch gezeigt worden heute, wie eine Initiative Pro Quote die andere inspiriert hat. Also den Anfang hat 2012 Pro Quote Medien gemacht, dann folgte Medizin, dann Regie, Pro Quote Bühne. Also Vertreterinnen aller Initiativen haben da wirklich spannend erzählt, was sich getan hat. Und das andere Tool ist eben auch unter anderem die konsequente Offenlegung von Zahlen, sowohl was die Bezahlung von Frauen angeht, als eben auch ihre Sichtbarkeit und ihr Anteil an eben Repräsentation und an großen Jobs, an Filmen, an Talkshows, an Entscheidungsgremien. Und das Allerwichtigste in Tool hat eigentlich die Isabel M. Welpe erwähnt, Professorin an der TU München. Das Wichtigste sind die Narrative, der Bias im Kopf. Das muss sich verändern. Wenn in bayerischen Schulen zum Beispiel immer noch solche Aufgaben gestellt werden, wie dass Jungen und Mädchen Eigenschaften in Rot und Blau markiert werden müssen und sowas wie mutig dann bei Mädchen zugewiesen als Fehler markiert wird, dann ist das echt eine Katastrophe und die totale Auswirkung hat auf das, was in den Köpfen passiert.
Das passiert tatsächlich noch?
Ja, das passiert tatsächlich noch, ja.
Gab es denn für Sie aber auch Impulse für den Kunst- und Kulturbereich im Speziellen?
Ja, da hat sich wohl einiges getan, eben auch gerade durch die Gründung dieser Vereine Pro Quote, aber bei Weitem nicht genug. Und wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, dauert es auch wohl noch Jahrzehnte, bis da echte Parität oder Geschlechtergerechtigkeit erreicht ist. Ja, zum Beispiel aus den 11% Sendeanteil für Regisseurinnen aus dem Jahr 2013 sind immerhin jetzt um die 20% geworden, aber das ist natürlich jetzt auch noch stark verbesserungswürdig. Die Tendenz ist immerhin steigend und es gibt schon auch deutlich mehr Intendantinnen und Regisseurinnen am Theater. Es gibt ja auch die Quote beim Berliner Theatertreffen, die dafür einiges getan hat. Wo es allerdings noch richtig schlimm aussieht, ist eher der Bereich der bildenden Kunst, wo ja auch sehr viele Einzelkämpferinnen unterwegs sind. Und wie wichtig Quoten oder wie viel sie eben doch bewirken, das erzählt dann die Filmregisseurin Bettina Schöller-Boju, die den Kongress mitorganisiert hat.
Ich habe Film studiert und musste dann 6 Jahre nach meinem Abschluss meines Studiums Regieassistenz machen, bevor ich dann 2006 überhaupt erst die Möglichkeit bekam, bei einer Daily Soap Regie zu machen. Als sie dann eingestellt wurde, habe ich keine Jobs mehr bekommen. Dann haben wir Pro Quote Regie gegründet, 2014. Das heißt, ich habe mir sozusagen meine Arbeit politisch selbst erkämpft. Und die jetzigen Zahlen sagen, dass wir ungefähr bei 30% Frauen angekommen sind.
Nun sprachen da heute Vertreterinnen und Vertreter ganz verschiedener marginalisierter Gruppen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass da gemeinsam an Lösungen für alle gearbeitet wurde oder standen die Aussagen und Berichte eher so nebeneinander?
Ah, durch den Kongress zogen sich auch ähnliche Separations- und Segregationslinien, wie sie auch im Moment tatsächlich gesellschaftlich zu spüren sind. Und es waren auch tatsächlich nicht unbedingt mehrere, sondern vor allen Dingen sehr beeindruckend war Jules Elting, Schauspielerin und eine nicht-binäre Person. Jules sagte, es gehe eben grundsätzlich darum, Ungerechtigkeit generell abzuschaffen. Und das war vielen dann so ein bisschen zu verwässert. Und man muss natürlich schon auch sagen, Jules Elting fühlte sich nicht wirklich zugehörig in dieser ganzen Runde, die ja eben aus sehr viel weißen Cis-Frauen und ja Top-Girls, also sehr erfolgreichen Frauen bestand und sah sich da eher in so einem leeren Raum. Und da kam es für Momente zu einer wirklich hitzigen Diskussion, weil zum Beispiel die Frage aufkam, wie sind zum Beispiel Mütter oder auch alleinerziehende Mütter zu bewerten? Die sind ja auch irgendwie unterprivilegiert, aber kann man das mit Unterprivilegien von jetzt People of Color oder nicht binär gelesenen Personen vergleichen? Da kochten die Emotionen ganz schön hoch, weil das ja vielleicht eine Wahl ist, aber ist das eine Wahl, unter der man dann sein ganzes Berufsleben lang leiden sollte? Und die Forderung nach Diversität ist, könnte sozusagen, da könnte die Gefahr drin liegen, die Forderung nach weiblicher Gleichstellung oder mehr Frauen in Führungspositionen eben verwässern. Das sieht man zum Beispiel eben daran, dass jetzt in Berlin zum Beispiel gleich 3 Top-Positionen an Museen besetzt worden sind und 30% sind divers, also von Sambara Douil am Hamburger Bahnhof, der libanesische Wurzeln hat, aber natürlich zu so einer transkulturellen Elite gehört. Und es sind aber alles Männer. Also die Diversitätsforderung ist möglicherweise erfüllt, nach weiblicher Teilhabe überhaupt nicht.
Aber lässt sich das so miteinander aufwiegen oder ist nicht jede neue Perspektive, die in diesen Kulturbetrieb hineinkommt, ein Gewinn?
Ja, ein Gewinn möglicherweise, aber in diesem Fall und bei diesem Kongress ging es wichtigerweise, und ich empfinde das als wirklich bahnbrechend, dass sich da so große Vernetzungen ergeben mittlerweile, ging es tatsächlich um Teilhabe von Frauen. Und da bin ich ganz bei den Ergebnissen des Kongresses skandalös, dass die Parität in so weiter Ferne liegt und dass das so strukturell tiefreichende Wurzeln hat. Also es geht eben um Rollenbilder, es geht um Narrative, die in den Köpfen noch so unterirdisch tief verankert sind, wie man an diesem bayerischen Beispiel sieht, und dass diese Narrative fortgeschrieben werden. Aber es gibt natürlich Hoffnungen, unter anderem, dass jetzt eine Frau die Präsidentin des Deutschen Bundestages ist, und allein das habe schon die Atmosphäre des Bundestages, obwohl das erst Ende Oktober der Fall war, merklich verbessert, sagten einige Politikerinnen in der Abschlussdiskussion.
Gab es dann auch sowas, genau in dieser Abschlussdiskussion, sowas wie ein Plädoyer, ein Hinweis darauf, wie es denn weitergehen soll?
Die Vernetzungen sollen steigen, sie sollen weitergehen. Dass sich Unternehmerinnen eben mit Kultur vernetzen, ist wirklich was Neues, oder mit Medizinerinnen, dass da wirklich eine große Frauenbewegung draus entsteht, die nicht unbedingt in eine Partei münden sollte, weil da natürlich auch wiederum andere Verwerfungen zu befürchten sind. Aber dass es auf jeden Fall eine große Bewegung geben muss, die in sehr, sehr viele Bereiche des Lebens geht, da waren sich wirklich alle einig, und dass es der Marathonlauf zur Gerechtigkeit, wie es einmal genannt wurde, quasi gerade erst Fahrt aufgenommen hat, das wurde auch klar. Und da war der Kongress schon ein hoffnungsvolles Zeichen.
Dorothea Markus, über den Kongress Zusammen sind wir stärker des Vereins Pro Quote Film. Besten Dank. Penelope ist fertig mit den Nerven. Seit 20 Jahren vermisst sie ihren geliebten Odysseus. Machthungrige Freier werben um sie, doch Penelope gibt die Hoffnung auf die Rückkehr ihres Odysseus nicht auf. Griechische Mythologie, von der auch Claudio Monteverdi erzählt. 11 seiner Opern sind verschollen, die Heimkehr des Odysseus aber ist eine seiner erhaltenen Opern. Und Odysseus kehrt nach jahrzehntelangen Irrfahrten heim zu seiner treuen Gattin Penelope und räumt erstmal auf unter den Freiern. Am Nationaltheater Weimar war heute Abend Premiere, inszeniert von Nina Gülstorf. Fazitkritiker Uwe Friedrich war dabei und ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie erzählt denn die Regisseurin diese Geschichte, dieser Wiederannäherung?
Sie erzählt sie als eine Geschichte der scheiternden Wiederannäherung, um das mal vorwegzunehmen. Es gibt nicht das Finale, wo die glücklich Liebenden ewig zusammenbleiben, sondern Penelope verlässt ihren Odysseus. Das scheint nicht so gut zu gehen, denn 20 Jahre sind eben doch eine Lücke, über die man nicht so schnell hinwegkommt. Es fängt eigentlich sehr witzig an. Wir sind ja im Hochbarock mit all diesen Figuren, mit den redenden Abstrakta, zum Beispiel der menschlichen Gebrechlichkeit, mit der das Stück anfängt. Und diese menschliche Gebrechlichkeit kämpft mit einem Wasserhahn. Das ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert in einem Waschraum, dass man denkt, ist das jetzt ein Bewegungsmelder oder gibt es hier irgendwo noch was, wo ich dran drehen muss? Und der kriegt das Wasser einfach nicht ans Laufen. Und dann zieht sich das Scheitern als ein großes Thema durch diesen Abend.
Das klingt nach einer recht modernen Interpretation des Mythos.
Das ist im Grunde modern, auch wenn es immer mal wieder zurückschaut, natürlich auf diese Götterfiguren, die eben auch auftauchen, Neptun und Amor und Minerva, die eingreifen in die Handlungen. Aber das sind alles Figuren von heute, die da verhandeln, die Freier, die Penelopes Gunst erzielen wollen und das aber ja nicht schaffen, weil sie natürlich standhaft ist. Es ist nicht besonders witzig erzählt von Nina Gülstorf, muss man dabei auch sagen. Es ist eine sehr ernste Geschichte, denn eigentlich sind diese Freier extrem überzeichnet. Es gibt zum Beispiel auch noch einen Diener, der Freier Iro, der ist wahnsinnig dick, der isst die ganze Zeit. Und wenn die Freier getötet sind, seine größte Sorge, dass er jetzt nichts mehr zu essen kriegt und mit Aussicht auf diese Hungerqualen nimmt er sich das Leben. Eigentlich total witzig, bei Nina Gülstorf eine wirklich tragische Geschichte. Das hat mich dann schon überrascht, dass sie sich diese ganzen amüsanten Szenen doch entgehen lässt.
Die Partituren von Claudio Monteverdis Opern sind ja nur rudimentär vorhanden. Manchmal widersprechen sich diese Fassungen dann auch. Also muss auch seine Odyssee für jede Aufführung eigentlich ja neu erfunden werden. Sie haben schon von Wasserhähnen erfunden, das klingt nach einer neuen Erfindung. Aber wie klingt denn diese Weimarer Version in Ihren Ohren?
Gerd Amelung hat das dirigiert. Es gibt nur 9 Musiker. Das sind Streicher und einige Lauten- und Gitarreninstrumente, gespielt von Musikern, Musikerinnen der Staatskapelle und einigen Gästen. Das kann man so machen. Das birgt aber die Gefahr, dass es über die Länge des Abends etwas eintönig wird, wenn man nur diese Streicherklänge hat. Gar keine Bläser. Es gibt viel opulentere Versionen dieses Stücks. Hier ist es eine große Konzentration. Und auch Gerd Amelung setzt auf die Ernsthaftigkeit, mitunter zur Langsamkeit tendierend. Denn dieser deklamatorische Gesangsstil, den Monteverdi braucht, der ist ja immer an der Sprechgeschwindigkeit des Italienischen orientiert. Das kann wahnsinnig schnell sein, das kann auch sehr langsam sein. Hier ist es eher getragen und gelegentlich hatte ich auch das Gefühl, dass die Sänger es ein bisschen schneller haben wollten.
Ist denn dieses kleine Orchester darauf zurückzuführen, dass wir einfach in Corona-Zeiten leben und die das nicht so aufwendig machen wollten, oder hat das richtig künstlerische Gründe?
Das wird künstlerische Gründe haben, denn diese Produktion hätte eigentlich schon vor etwa anderthalb Jahren rauskommen sollen und ist dann von Corona gestoppt worden. Das gehört jetzt auch zu den Inszenierungen, wie es viele Theater ja haben, die jetzt so eine Bugwelle ja erschaffen, wo wir alle an jedem Tag in 2 bis 3 Aufführungen gehen könnten. Das sind, glaube ich, künstlerische Entscheidungen, die vorher getroffen wurden. Genauso wie eben auch künstlerische Entscheidungen sind, das hauptsächlich aus dem Ensemble und sehr gut aus dem Ensemble zu besetzen. Also Tae-jun Sun in der Titelpartie des Odysseus gehört hier zum Deutschen Nationaltheater, macht das sehr eindrucksvoll. In der ganzen Bandbreite der Dynamik und auch der textlichen Gestaltung ein wirklich toller Gast ist Georg Bocho, Countertenor, der eben besagte menschliche Gebrechlichkeit und einen der Freier spielt. Das ist so gut choreografiert, so gut gespielt in den verschiedenen Rollen. Das war für mich der Star des Abends von dieser ersten quasi Klamauknummer bis zum tragischen Tod.
Das Fazit von Uwe Friedrich zu Die Heimkehr des Odysseus. Premiere war heute im Großen Haus des Nationaltheaters Weimar und Aufführungen sind noch bis zum Januar geplant. Wie viele Themen passen in ein Museum? Das Museum Ludwig in Köln eröffnete gestern ihre Projektreihe Hier und Jetzt und da ging es um Kunst aus Japan in den 1960er Jahren, aktuelle zeitgenössische Position und noch um einen Blick in die museale Zukunft. Wie sich das miteinander verknüpft und ob die Idee dahinter aufgeht, das berichtet Bere Tempel.
Kölner Straßenmusiker ins Museum holen und das Museum raus auf die Straße bringen. Das war die Idee des japanischen Künstlerkollektivs Chimpom. Die Gruppe sprach vier Männer und ein junges Mädchen in der Fußgängerzone an und lud sie ins Museum ein, mitsamt Didgeridoo, Trommel und Geige. Ein Film zeigt, wie die Musiker das Haus zum ersten Mal in ihrem Leben betreten, in den Ausstellungsräumen gemeinsam musizieren, Spaß haben. Im Gegenzug dazu stellte sich ein Künstler von Chimpom mit einem Audioguide via großem Lautsprecher auf die Straße und hat deutlich weniger Spaß, bleibt er doch ziemlich allein. Chimpom bricht mit der Vorstellung vom Museum als geschlossenen Raum für eine bestimmte Bildungsschicht. Sie hätten vorher nicht groß über die Rolle von Museen nachgedacht, erklärt der Künstler Ryota Ushiro. Der Gruppe sei aber aufgefallen, dass die Sammlung des Museum Ludwigs geprägt sei von weißen, männlichen Künstlern und entsprechenden Besuchern. Die Idee von einer Öffnung des Museums ist ganz im Sinn der Kuratorin Nana Tasuke Steiniger.
Zugänglichkeit ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur das Museum dann passiv das Haus besitzt und nur die BesucherInnen dann empfängt. Für mich ist es, ein Museum ist ein Ort, wo man sich treffen kann, aber auch wo über verschiedene Themen sprechen kann, quasi so grenzenlos und keiner so ausgeschlossen ist.
Die Kuratorin untersucht im Rahmen eines Forschungsprojekts die Sammlung des Hauses und stellt mit der aktuellen Ausstellung Ostasiatische Kunst in den Mittelpunkt, die sonst selten zu sehen ist. Kunst aus den 1960er Jahren und zeitgenössische Positionen. Auf gesellschaftliche Missstände wurde damals wie heute mit künstlerischen Mitteln reagiert, meist dokumentarisch. Auch ging es bereits vor rund 60 Jahren um eine erweiterte Vorstellung von einem Museum. Fotos zeigen Kunstwerke, die in Bahnhöfen ausgestellt wurden oder die Künstlerin Yoko Ono bei einem Happening in einer Galerie. Für Nana Tasuke Steiniger soll ein Museum der Zukunft offen sein für alle, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion. Soweit die Theorie. Die Praxis zeigt sich in einem Sofa, das einlädt, Platz zu nehmen, um sich die Videoarbeit von Kuki Tanaka anzuschauen. Der Künstler hat Japaner mit unterschiedlichem Migrationshintergrund zusammengebracht, die sich über ihre Biografie austauschen. Der junge Mann, der lange nicht wusste, dass sein Vater aus Korea stammt. Die Japanerin mit Eltern aus Bangladesch, die von ihnen zur Ausbildung lieber nach Australien geschickt wurde. Es geht um Alltagsrassismus, nicht nur in Japan, sondern weltweit.
Die Geschichte entstand dann in Japan. Aber die Problematik ist ja sehr global. Warum ich die Videoinstallation von Kuki Tanaka dann hier in Köln zeigen wollte, weil ich denke, die Migrationsgeschichte sehr relevant in Köln ist.
Und Menschen mit Migrationshintergrund möchte die Kuratorin mehr im Museum sehen, als Künstler als auch als Besucher.
Das ist auch einmal zusammenkommen und für etwas zusammentreiben, aber auch etwas kritisch betrachten, sodass man auch sagen kann, dass es gegen etwas zu kämpfen, um etwas zu ändern oder erneuern, aktualisieren.
Eine Herausforderung, vor der viele Museen in Deutschland stehen.
Die Kölner Ausstellung hier und jetzt im Museum Ludwig läuft noch bis zum 13. Februar 2022.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
US-Sängerin Britney Spears hat nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurückerlangt. Eine Richterin in Los Angeles hob die entsprechenden Auflagen auf und kam damit einem Antrag der Anwälte der Sängerin nach. Spears sprach vom besten Tag aller Zeiten, ihr Anwalt Matthew Rosengart von einem monumentalen Tag. Die Anhörung dauerte nicht lange, wie unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm erläutert.
Alle wollten diese Vormundschaft jetzt endgültig beenden. Britneys Anwalt natürlich, weil sie ihn daraufhin gedrängt hat, weil sie auch gesagt hat, das ist das Einzige, was sie im Leben möchte, wieder ein freier Mensch sein. Und ich glaube, der Vater von Britney Spears, der will das Ganze jetzt beenden, weil ihm schon schwant, dass seine Tochter ihn möglicherweise verklagen könnte, weil er einfach in dieser Vormundschaft offensichtlich seine Macht missbraucht hat. Konkret heißt das jetzt tatsächlich für Britney Spears, sie ist eine freie Frau. Sie kann wieder privat alle Entscheidungen treffen, die sie treffen möchte, über sich, über ihre Gesundheit und sie kann auch wieder über ihr eigenes Vermögen von etwa 60 Millionen US-Dollar verfügen.
Die Filmemacherin Janine Meerapfel soll für weitere 3 Jahre die Akademie der Künste in Berlin leiten. Die Mitglieder hätten sie mit großer Mehrheit wiedergewählt, teilte die Künstlervereinigung am Abend mit. Auch die Schriftstellerin und Theaterautorin Katrin Röckler wurde demnach als Vizepräsidentin wiedergewählt. Beide leiten die Akademie seit 2015. Der Vereinigung gehören insgesamt rund 400 Mitglieder an. Antirassismus-Initiativen von Angehörigen der Opfer der rassistischen Morde Anfang 2020 in Hanau und eine interreligiöse Frauengruppe aus Nigeria sind mit dem Aachener Friedenspreis geehrt worden. Seit 1988 zeichnet der friedenspolitische Verein Aachener Friedenspreis jedes Jahr Menschen und Gruppen im In- und Ausland aus, die an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung arbeiten. Der Chef der Kulturstiftung der Länder, Hilgert, hat einen großen Digitalisierungsschub bei den Kultureinrichtungen in Deutschland gefordert. Diese hätten die Bedeutung dieser Technologie bislang weitgehend verschlafen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Auch kleine Museen, Theater und andere Kulturstätten bräuchten Online-Kompetenz, wenn sie relevant bleiben wollten.
Dass man darüber nachdenkt, wie man kulturelle Inhalte so aufbereitet, dass sie eben auch in digitalen Debattenräumen rezipiert werden können, ist keine neue Anforderung. Also natürlich haben wir damit begonnen, aber wir sind längst nicht so weit, wie wir sein sollten, weil sich ja gerade eben auch zeigt, dass in den digitalen Debattenräumen Debatten geführt werden, die wenig mit Demokratie zu tun haben, die wenig mit Aufklärung zu tun haben und die vor allen Dingen ganz wenig mit den Inhalten der Kulturinstitutionen zu tun haben.
Der Chef der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert.
Thomas Köck schreibt in seinen Stücken immer wieder über die ganz großen Themen unserer Zeit, ökologische Katastrophen, Turbokapitalismus und dessen Wurzeln im europäischen Kolonialismus. Jetzt hat der zweifache Träger des Mülheimer Dramatikpreises ein Stück im Auftrag der Münchner Kammerspiele geschrieben, das heute Abend Premiere hatte. Der Titel: Eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted. Regie: Jan-Christoph Gockel, Fazitkritik: Sven Rickwiss. Guten Abend.
Guten Abend.
Thomas Köck steht ja für Stücke, die im Zeichen der Zeit stehen. Ist denn Eure Paläste sind leer auch so ein Stück der Stunde?
Naja, das hängt natürlich immer davon ab, wie man diese Stunde definiert. Aber wenn man zum Beispiel heute nach Glasgow guckt, wo jetzt wieder eine UN-Klimakonferenz mit, ja, im Grunde genommen wenig verbindlichen Absichtserklärungen zu Ende gegangen ist, dann könnte man tatsächlich behaupten, Thomas Köck hätte da wieder einmal ein Stück der Stunde geschrieben, denn diese Ich-Figur, um die Eure Paläste sind leer, also das Stück kreist, ja, mit der man sich als Zuschauer aus einer dystopisch zerstörten Zukunft eines leeren Palastes auf verschiedene Zeitebenen begibt, also zurück zu den gewaltvollen Kolonialeroberungszügen im 16. Jahrhundert bis zur aktuell flächendeckenden Opioidkrise in den USA, dann weiß diese Figur alles. Er ist zwar blind, es ist eine Theresias-Figur, aber er weiß alles, er sieht alles und er berät vielleicht noch, aber er greift selbst nicht ein, er tut nichts. Und insofern kann man das schon auf uns, auf unsere Gesellschaft, auf die UN-Klimakonferenz beziehen oder auf jeden von Einzelnen von uns. Und insofern, ja, es ist schon ein Stück der Stunde.
Kölk ist ja auch bekannt für seine eigenwilligen Texte, für permanente Kleinschreibung. Gut, die sieht man jetzt nicht während des Stücks wahrscheinlich. Aber auch für Textflächen, die keine Rollenzuweisung haben. Also auch für Lyrik innerhalb der Stücke. Ist das auch hier bei dieser Inszenierung so?
Thomas Kölk hat einmal gesagt, er empfinde sich als Sprachkünstler und er halte Theaterstücke für die bessere Literatur, weil man immer für den Körper schriebe. Das hat er sicherlich auch in diesem Fall getan. Da gibt es tatsächlich, wie Sie gesagt haben, keine Rollenzuteilung oder Psychologie. Das heißt, da kann ein Text wie dieser tatsächlich oftmals klein geschrieben, ohne Punkt und Komma, praktisch durch die Körper hindurchfließen der Spielerinnen und Spieler, kann in Metamorphosen also auch dann eben zu dieser Kölkschen Lyrik werden oder zu einem brutalen Geschrei. Das heißt, das ist immer auch musikalisch geformt, das ist bei Thomas Kölk ganz wichtig, wobei neben dem Körper immer auch die Sprache, also ein Akteur ist. Und vielleicht hören wir mal einen Ausschnitt.
Tempel vergehen, Systeme kollabieren, aber ich irre immer weiter.
Über die blutigen Banknoten und die rostigen Säbel.
Über die zersplitterten Fliesen, durch ein Meer aus Telegrammen, durch die entrümpelten Schatzkammern.
Die Feststiege hinauf, vorbei an der Ahnengalerie, die keiner mehr kennt. Entlang der stummen Skulpturen eurer Mörder, eurer Sklavenhändler, eurer Generäle, eurer Eroberer, längst gestürzt.
Schatten nur mehr noch, wo einst das Schicksal ganzer Welten ausverhandelt.
Das Parkett aufgebrochen, die Kronleuchter zerschossen,
die Sitzungen vertagt, die Kolonien aufgelöst.
Der Palast ist leer!
Das klingt tatsächlich sehr eindrucksvoll. Jan-Christoph Gockel ist der Regisseur des Abends. Wie hat er denn dieses Stück umgesetzt? Ich habe auf Fotos schon gesehen, da spielt ein alter VW-Golf eine Rolle. Es geht auch um Marionetten. Was hat es mit all diesen Dingen auf sich?
Ja, Jan-Christoph Gockel arbeitet immer wieder mit Puppen, die ihm Michael Pietsch immer wieder baut, Handpuppen und Marionetten. Hier verkörpern diese Puppen vor allem die Konquistadoren mit ihr, also mit ihren Stehkragen, den blechernen Rüstungen, den Priestergewändern, was dieser ja im Grunde blutrünstigen Horde vor allem auch einen gewissen Witz gibt, wenn sie da, wie Sie gesagt haben, in diesem alten Golf sich auf dem Weg auf dem großen Fluss machen, in den Dschungel hinein, nach dem berühmten Eldorado. Aber zugleich ist es auch das Zusammenspiel mit den einzelnen Ensemblemitgliedern, die diese Puppen führen, sie abfilmen, in ihre Rollen schlüpfen, was dem Ganzen dann noch einmal einen Reiz und eine gewisse Leichtigkeit gibt, die ein sehr gutes Gegengewicht auch zu dem manchmal poetisch doch sehr schwer sich zumindest gebenden Text von Thomas Kölk bildet.
Es geht ja auch um verschiedene Zeitebenen. Wie macht man die denn im Bühnenraum erfahrbar?
Die Zeitebenen werden durch Projektionen, durch die Puppen auch, aber manchmal auch nur durch den Text erreicht, der dann von einer Zeitebene in die andere springt. Und auf der Bühne hat Bühnenbildnerin Julia Kurzweg sehr eindrucksvoll einen Teil des Zuschauerraums der Kammerspiele nachgebaut, den ersten Rang, der ebenso wie die bei Kölk zerstörten Paläste tatsächlich halb zerbröckelt ist, halb verbarrikadiert. Es ist also wirklich nur noch eine Ruine des Jugendstilbaus. Das heißt, da spiegelt sich natürlich auch der Zuschauer selbst in dem Geschehen unmittelbar auf der Bühne, was natürlich noch einmal eine zusätzliche Ebene ist, mit der diese Münchner Uraufführung von Thomas Kölks neuestem Stück dann auch sehr gut zu spielen weiß.
Das heißt, Ihr Fazit ist, Sie sind eigentlich zufrieden mit dem Stück, begeistert.
Also ich fand es ziemlich großartig, insbesondere weil es eben immer wieder aus diesem Witz heraus in diese große apokalyptische Ernsthaftigkeit zu springen vermag. Und man merkt diesem Ensemble wirklich an, dass dieses Ensemble mit aller Spiel- und Assoziationskraft in diesen Text sich hineingestürzt hat, der, wenn man ihn liest, sich also wirklich nicht gerade einfach gestaltet und ihn sich mundgerecht, aber auch spielbar gemacht hat. Und auch deswegen ist dieser Abend sicherlich zu dem großen Erfolg geworden, der er jetzt war.
Eure Paläste sind leer. All We Ever Wanted von Thomas Kölk zu sehen an den Münchner Kammerspielen. Und Termine finden Sie auf der Website des Theaters. Der diesjährige Deutsche Hörspielpreis der ARD geht an Noam Brusilowski und Ofer Waldmann für ihr Hörspiel Adolf Eichmann, ein Hörprozess, eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg und des Deutschlandfunk. Ein politisches Stück mit klaren Bezügen zur Gegenwart, sagt auch der Autor Ofer Waldmann.
Wenn wir über den Holocaust und Antisemitismus sprechen, es ist kein deutsch-jüdisches Gespräch nur. In dieses Gespräch müssen alle mitreden, auch die Menschen, die keinen biografischen Bezug direkt zum Holocaust haben. Denn nur wenn wir offen über Antisemitismus und Holocaust reden, wenn alle in dieses Gespräch mitreden können und mitreden dürfen, darf man erst recht diesen Satz verstehen. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Preis wurde heute Abend zum Abschluss der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe vergeben. Auch einige andere Auszeichnungen sind vergeben worden. Marie-Dominique Wetzel war dabei. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo aus Karlsruhe.
Was ist das Besondere an dem Gewinnerstück?
Ja, man hört ja, es ist ein ganz wichtiges Stück und es geht eben nicht nur um die Geschichte dieses Prozesses selbst, also um das juristische Verfahren, sondern es geht um die Live-Übertragung des Prozesses vor genau 60 Jahren in Israel. Und wir hören am besten einfach mal kurz rein.
Die Bürger Israels verfolgten gestern mit größter Anspannung die Eröffnung des Prozesses gegen den Nazi-Judenmörder Adolf Eichmann. Landesweit saßen Menschen zu Hause und lauschten dem Prozessverlauf über die Sendung von Kol Israel, während andere die Sendung an ihren Arbeitsplätzen verfolgten, an öffentlichen Plätzen und an Schulen, wo zu diesem Anlass Lautsprecher installiert wurden.
Ja, also man hört, sie erfahren ganz viel über die damalige Stimmung im Land und wie wichtig und prägend dieser Prozess eben für die ganze Gesellschaft war. Wir hören O-Töne von jüdischen Zeuginnen und Zeugen, die zum ersten Mal über ihre traumatischen Erfahrungen sprechen. Und uns werden auch Briefe von Hörerinnen und Hörern vorgelesen, die auf die Sendungen dann reagieren. Also insofern ist das auch ein Hörspiel über das Radio und seine Wirkmacht. Und das ist natürlich auch toll.
Heute Abend wurden ja noch zahlreiche weitere Preise verliehen. Wer hat denn auch gewonnen?
Ja, es wurde noch der Preis für die beste schauspielerische Leistung vergeben und der ging an das Hörspiel Atlas vom MDR von Thomas Köck. Wir haben gerade schon über ein Theaterstück von ihm gehört.
Ja.
Das ist ein Hörspiel, eine deutsch-vietnamesische Migrationsgeschichte über drei Generationen hinweg, deren Fäden in der Zeit um den Mauerfall zusammenlaufen. Und ja, das bietet einen ganz neuen Blick aus einer eben anderen Perspektive auf diese Zeit. Und der Preis ging in diesem Jahr zum allerersten Mal an ein ganzes Ensemble und ja, ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt nicht alle Namen vorlese.
Nee, ist okay.
Aber es ist wirklich toll, wie sich die Schauspielerinnen und Schauspieler gegenseitig die Worte abnehmen, weiterreichen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Ensembleleistung. Und es ist auch gut, dass, ich glaube, drei von ihnen haben wirklich vietnamesische Wurzeln. Und das hört man eben auch. Und das ist auch eine ganz tolle Farbe und bringt natürlich auch nochmal eine ganz andere Authentizität da rein. Und dann wird ja auch immer noch ein Publikumspreis vergeben, da können alle online mitmachen und das ist auch immer sehr interessant, ob das Publikum anders entscheidet als die Fachjury. In diesem Fall hat es das. Das Publikum votierte für ihre Geisterseen von Deutschlandfunk, von Rabea Edel und auch sehr beeindruckend. Da geht es um eine seelische Verletzung, ein Trauma und da zeigt sich, dass Hörspiel für solche Inneneinsichten auch ganz besonders gut geeignet ist. Zumal, wenn man so eine fabelhafte Schauspielerin/Sprecherin wie Sandra Hüller in der Hauptrolle hat.
Würden Sie sagen, ganz kurz, das war ein starker Jahrgang diesmal?
Ja, unbedingt. Also eine ganz große Bandbreite, historische Themen, aktuelle Themen, Satiren, Dystopien, Lyrisches, also ganz toll. Und ja, das Hörspiel verzeichnet jetzt ja auch echt einen Boom. Also es hat ja nicht nur was mit der Pandemie zu tun, sondern mit den Möglichkeiten der Distribution vor allen Dingen. Und man hat das so gespürt. Es ist auch einfach hier unter den Macherinnen und Machern ist eine große Experimentierlust da und ja, fast so eine Aufbruchstimmung. Das war toll, trotz des abgespeckten Programms.
Marie-Dominique Wetzel über die ARD-Hörspieltage, die heute in Karlsruhe zu Ende gegangen sind. Besten Dank. Schönen Abend.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Fans der scheidenden Kanzlerin, aufgepasst. Wir haben hier einen Leckerbissen für Sie. Die Tageszeitung Die Welt druckte nämlich die Laudatio ab, die der Historiker Christopher Clark anlässlich der Verleihung des Rathenau-Preises an Merkel in Berlin gehalten hat. Sehr geehrte, liebe Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, hob Clark auf der Zielgeraden seiner Rede an. Sie waren stets bemüht, fragile Strukturen und Koalitionen zusammenzuhalten, zu Hause wie auf dem globalen Parkett. Sie sind immer für Kooperation und multilaterale Zusammenarbeit eingestanden. Sie haben die Kommunikation mit ihren zum Teil widerspenstigen Kollegen nie abbrechen lassen. Sie haben auf Drohgebärden von Schwadronneuren feste und wohlüberlegte Antworten gefunden. Sie wussten zu schweigen, als andere den Äther mit leerem Geschwätz füllten. Vor allem haben sie uns und der Welt gezeigt, wie man im 21. Jahrhundert Macht ohne Eitelkeit ausüben kann. Falls Sie nicht auf Merkel stehen, könnten Sie jetzt einwerfen: Ja, stimmt, sie hat sich stets bemüht und diese Formel steht in Arbeitszeugnissen für die Note ungenügend. Aber besser, Sie sparen sich das. Christopher Clark jedenfalls würden Sie damit den Sinn im Mund verdrehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung startete unter dem Titel »Wir kannten Sie«, Sie kleingeschrieben, eine ganze Artikelserie zum Ende der Jahre mit Merkel. Jürgen Kaube hielt zum Auftakt fest: Merkels Desinteresse an Programmatik, also dem Festhalten an Dingen, die sich ändern lassen, war legendär. Merkels Konservatismus bestand im Versuch, die Welt zu stabilisieren, wie sie sich ihr in den Jahren nach 1989 gezeigt hatte. Der Westen, Schengen, der Euro, die Ausdehnung der liberalen Demokratie nach Osten. Das Planen von gesellschaftlichem Wandel und die Behandlung von Problemen, über die nicht unter Druck entschieden werden muss, gehörten weder zu ihren Stärken noch zu denen ihrer Partei. So schwankte das Publikum zwischen der Diagnose, Merkels halber liege Mehltau über dem Land, und dem Beifall dafür, dass sie sein Wohlergehen wieder einmal gerettet habe. Angela Merkel wird also in den Mantel der Geschichte gekleidet, der nach Meinung seiner Anhänger auch dem Technikmessias Elon Musk vortrefflich sitzt. In der Wochenzeitung Die Zeit promovierte Thomas E. Schmidt den kalifornischen Multimilliardär zum veritablen Genie, das es allerdings in Deutschland recht schwer habe. Mag es rational denken, die trennenden kulturellen Gräben überwindet kein Autopilot. Musk ist der Retter, aber eben nicht der ganz grüne Retter. Jede Art von ökologischer Folklore straft er mit Nichtachtung. Und Grünheide, wo seine Tesla-Fabrik steht, wendet gegen ihn ein: Wir glauben nicht an ein wirkliches Überleben ohne Habeck und Habermas und ohne die Leitartikel der Zeit. Wie sollen wir uns retten, wenn es keine Verbote, keinen Verzicht gibt, dafür noch mehr Möglichkeiten für den Einzelnen? Schön sarkastisch, der Zeitautor Schmidt. Unterdessen rollt die vierte Corona-Welle mächtig durch die Feuilletons. Die Befindlichkeiten von Ungeimpften sollten nicht mehr über das Leben anderer Menschen gestellt werden. Es ist Zeit für eine Impfpflicht, deklamierte die Tageszeitung, in der Anna Böker putzig praktisch zu bedenken gab: Man lässt Menschen auch nicht die Wahl, ob sie lieber mit oder ohne Führerschein Auto fahren wollen. An einem anderen Tag titelte die Taz: Dummland wird nur aus Schaden klug, insinuierte aber im Artikel selbst, dass Dummland nicht einmal aus Schaden klug wird. Die Überforderung mit der Pandemie wird langsam zur traurigen Tradition. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte unter der Parole »Wieder nichts gelernt« sogar eine Sonderseite. Nils Minkmar regte sich über das tödliche Zaudern des deutschen Staates in Zeiten der Pandemie auf und erkannte in Frankreich ein leuchtendes Gegenbeispiel. Macron wird nun wieder eine Rede an die Nation wegen Corona halten. Er tut es oft. Es gibt eine Impfpflicht für Heilberufe, einen verbindlichen einheitlichen Sanitätspass und insgesamt eine deutliche und nachvollziehbare Linie. Es gibt keine Schulschließung, keinen Lockdown. 94% aller Französinnen und Franzosen über 16 Jahre sind mindestens einmal geimpft. Die Inzidenz liegt bei 62. Auf derselben SZ-Seite malte Alex Rühle den Isolationshorror aus, der vor allem den Kindern droht, falls Kitas und Schulen wieder schließen. Winter is coming. Wir Erwachsenen haben es verbaselt mit Corona. Es darf nicht sein, dass die Kinder in diesem Land das jetzt schon wieder ausbaden müssen, während wir die Sorgen und Nöte der Impfverweigerer ernst nehmen. Und um die bittere SZ-Trilogie zu Corona zu vervollständigen, unter der Überschrift »Tod in Köln«, in der selbst Jecken mit 3,6 Promille eine Anspielung auf Thomas Manns Tod in Venedig entziffert haben dürften, ätzte Hilmar Klute angesichts lustiger Karnevalsumtriebe am Rhein: Danke, ihr Narren, und lieferte eine boshafte Kulturgeschichte des Idiotentums in Zeiten der Pandemie ab. Was ist aus uns geworden? Seufzte im Berliner Tagesspiegel Malte Lehming erkennbar niedergeschlagen. Es stehen Maskenträger gegen Maskenverweigerer, Geimpfte gegen Ungeimpfte, Geradedenker gegen Querdenker. Eine Verständigung scheint kaum noch möglich. Doch die tiefere Spaltung verläuft zwischen Unverdrossenen und Verdrossenen, zwischen denen, die trotzdem sagen, und denen, die ohne mich sagen. Zwischen Desillusionierten, die noch hoffen können, und Desillusionierten, die keine Hoffnung mehr haben. Vielleicht ist es das Lächerlichste und doch Verständlichste, was es gibt, sich über ein heimtückisches Virus aufzuregen. So Tagesspiegelautor Lehming. Ja, richtig, von Kultur im engeren Sinne haben Sie in unserer Kulturpresseschau heute nichts gehört. Aber Sie wissen ja, was im Universum für den Raum gilt, gilt im Feuilleton für die Themen. Beiden sind keine Grenzen gesetzt. Falls Sie übrigens im Blick auf Ihre Sonntagsgestaltung noch unsicher sind, könnte Sie vielleicht ein Titel aus der Wochenzeitung Der Freitag in die richtige Richtung stoßen. Er lautete Leben und Feiern.
Das war Fazit. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Tschüss.